das, was wir brauchen zur Energiebereitstellung, ist halt eben Kreatinphosphat, also ist Kreatin gebunden an ein vorherig freies Phosphat, welches dann ganz schnell und hochenergetisch vor allen Dingen für eine Resynthetisierung von ATP sorgt und damit für eine Muskelkontraktion. Und deswegen ist das halt ein super, super wichtiger Energiestoffwechselweg. Es gibt so gewisse Mengen, wo man sagen kann, die funktionieren richtig gut. Du hast das eben super unterteilt in quasi so eine Art Ladungsphase, ne? Also wer jetzt wirklich neu damit anfängt, aber nächste Woche Samstag vorhat, 100 Meter zu laufen bei den Landesmeisterschaften Schleswig-Holsteins, dem würde ich jetzt auch empfehlen, dann vielleicht eher eine Ladungsphase zu machen. Und dann waren wir so bei, dann sind wir so bei 20 Gramm ungefähr Kreatin. In dem Fall übrigens Kreatinmonohydrat. Wüsste ich nicht, was gegen eine pauschale Empfehlung spräche, Kreatin zu supplementieren. Also klares Ja.
Es gab ja so Geschichten, dass man sagt, okay, die haben so eine antikatabole Wirkung und auch vielleicht ein bisschen, also jetzt nicht ins, ja, vielleicht auch in Richtung entzündungshemmend oder antiinflammatorisch heißt es, glaube ich, neudeutsch.
Geiles Wort.
Könnte das auch sein, dass eine Kreatinsubstituierung, wenn sie nicht auf natürlichem Wege stattfindet, dass die mir ein bisschen was von meinem Reiz klaut?
Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Selfish. Selfish ist einer der weltweit führenden Anbieter von Neoprenanzügen. Neben diesen erhaltet ihr bei Selfish aber auch alles weitere, was das Triathletenherz begehrt. Von Swimsuits über Badeanzüge und Hosen bis hin zum Einteiler, Rucksack oder Cap. Kein Wunder also, dass neben zahlreichen Top-Athleten auch Ironman-Weltmeister Sam Laidlow als einer der schnellsten Schwimmer des Triathlons in Selfish schwimmt. Für die aktuelle Saison hat Selfish gleich 5 neue Neoprenanzüge entwickelt, damit jeder den passenden Anzug findet. Vom allerersten Triathlon bis hin zum First Out of the Water beim Ironman ist die komplette Bandbreite zu haben. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es bis zum 15. Juni mit dem Code JUNKMILES, alles groß und alles zusammengeschrieben, 15% Rabatt auf das gesamte Selfish-Sortiment. Um den Code einzulösen, gehe einfach auf selfish.com, wähle deine Lieblingsprodukte aus und gib beim Checkout den Code JUNKMILES ein. Den Link zur Selfish-Seite findest du auch unten in den Shownotes dieses Podcasts. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß!
Ende der Werbung.
Moin und herzlich willkommen. Wolltest du gerade mir ins Wort grätschen eigentlich? Oder
nee.
Willst du die Einladung?
Nee, gar nicht, ja.
Okay, ja. Ich fange, also auf die Plätze werde ich los. Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmiles Donnerstag. Ich sitze hier so, damit mein ungebügeltes T-Shirt möglichst wenig unbefleckt aussieht, wenig befleckt aussieht. Sonst kriege ich immer Ärger aus der Regie. Im Gegensatz zu meiner nachlässigen Vorbereitung auf diesen Podcast, aber mir gegenüber der Mann mit dem gebügelten T-Shirt. Moin Daniel.
Moin Björn, ich habe auch wirklich den klug gemacht und mir was Dunkles angezogen, weil dann fällt es nicht so auf. Dann.
Willst du sagen, dass ich dick aussehe in dem
Weißen? Nee, gar nicht. Nein, ich finde, dann fallen die Falten nicht so auf.
Bei Dunkel fallen die nicht so auf, nee. Meinst du?
Denke ich mir.
Herzlich willkommen zu den Haushaltstipps des Daniel B. Wir wollen heute sprechen darüber, über unterschiedliche Arten zu bügeln.
Ja, mit der flachen Hand oder doch dem Eisen.
Und wie das Ganze auch zu tun hat, vielleicht sogar mit dem Thema Kreatin. Das war eine sehr schlechte Überleitung, aber wir lassen die so stehen.
Wir wollten schnell zum Thema kommen.
Ja.
Was ja ganz spannend ist, viele Menschen verbinden mit Kreatin, da bin ich auch im ersten Moment drauf reingefallen, oder im zweiten, Kreatinin.
Ja, das ist ein Abfallprodukt.
Richtig, aber weil
Laktat.
Viele, ja, aber wobei ich glaube, Kreatinin hat einen schlechteren Ruf als Laktat, weil Kreatinin wird ja beim Arzt nachgewiesen und kann bei erhöhter Anzahl durchaus auf eine Krankheit zurückzuführen sein. Ich glaube, bei der Niere oder so, bei so Nieren-Clearance-Rates nutzt man manchmal Kreatinin. Also nur vorweg, wir reden über Kreatin und nicht über Kreatinin.
Und einen super charmanten Einstieg. Wir waren direkt bei Urinabnahmen jetzt gerade und bei Abfallprodukten. Und genau, und jetzt bin ich mal gespannt, wie wir den Punkt hinkriegen zu mehr Leistung am Pedal. Aber du hast völlig recht, was ich würde ergänzen, das war mir vorher auch nicht klar. Kreatinin ist gleichzeitig kein Biomarker für die Speichergröße von Kreatin. Also wenn du wissen willst, wie gut gefüllt deine Kreatinspeicher sind, dann hilft es dir nicht, den Kreatininwert zu bestimmen. Weil das kann ja schon mal manchmal sein, dass du halt hingehst und sagst, wenn ich wissen will, wie groß meine Speicher sind, dann nehme ich irgendwie ein Ausscheidungsprodukt, wie jetzt in dem Falle Kreatinin als Abbauprodukt von Kreatin, welches im Urin ausgeschieden wird. Und das geht in dem Falle nicht.
Also so wie mit Eisen und mit Ferritin. Ich prüfe den Ferritinspiegel, um zu gucken, ob ich genug Eisen aufgenommen habe.
Wobei das natürlich in dem Falle, das eine ist Urin, das andere ist Blut. Ne? Das ist natürlich, also das eine ist noch drin und schwimmt noch rum, das andere wird ausgeschieden und offensichtlich auch nicht mehr gebraucht.
Ich dachte nur, wenn jetzt Leute Angst haben, dass wir von Kreatin reden und sie reden und sie denken, aber wir würden über Kreatinin reden. Deswegen war das dieser kleine medizinische Disclaimer.
Ja, wir haben eine eigene Serie für die 7 Abfallprodukte des Urins und wir fangen heute an mit Kreatinin.
So, wir werden jetzt mal ein bisschen ernst. Also, wir reden über Kreatin, weil das eines der wenigen Supplemente ist, die auch dieses internationale Olympische Komitee in ihren Lettern, ich glaube, das letzte kam raus 2018 und da gab es 5 Supplemente, die als leistungsfördernd im Endeffekt ansehen. Das war Koffein, wie immer, Nitrat, sprich rote Beete, Beta-Alanin, Kreatin und das 5. habe ich natürlich klar vergessen oder ich kann nur bis 4 zählen, kann auch sein.
Vitamine, war irgendwas Vitamin D dabei?
Vitamin D oder Eisen, irgendeins von beiden wird es gewesen sein. Wir liefern das nächste Mal nach. Auf jeden Fall, also es ist nicht irgendwie jetzt, weil uns nichts einfällt, reden wir jetzt mal über Kreatin, sondern es ist tatsächlich ein Supplement, dem auch eine durchaus wissenschaftlich nachweisbare Wirkung zugesprochen wird. Und ich habe heute mit meinem Physiotherapeuten geredet, ob der das schon mal genommen hat oder substituiert hat. Und dann sagte er so, ah, das ist doch eigentlich was für Pumper, oder?
Mhm.
Und damit wären wir ja schon bei dem Thema, weil Björn ja im Vergleich zu mir muskulös ist. Und vielleicht ist er ja der Kreatin-Junkie von uns beiden.
Ja, hast du gemerkt gerade, wie ich es habe einfach stehen lassen, ne? Ja, genau. Also einfach so hingenommen, passt.
Aber nein, Kreatin ist kein anaboles Steroid. Sollten wir bei der Gelegenheit auch sagen.
Und das Kreatin sitzt gerade ein kleines bisschen in der Ecke und weint, also zumindest das körpereigene, weil du hast es ausschließlich zum Supplement gemacht. Also du hast die ganze Arbeit, die es tut, wenn es sich selber quasi herstellt oder vom Körper hergestellt wird, einfach so außen vor gelassen.
Aber es sitzt nur in der Ecke bei einem Fleischesser. Bei einem Vegetarier ist es ja ist es ja nicht mehr da.
Ja. Ich habe mich im Vorhinein gefragt, wie viele wütende Kommentare man von Vegetariern und Veganern bekommt, wenn man jetzt hier nochmal darauf hinweist, das ist das, was die Literatur sagt. Und den Satz kann man jetzt sehr häufig wahrscheinlich sagen, aber dass man tendenziell bei Vegetariern oder Veganern möglicherweise, es muss sau viel Konjunktiv sein, weniger Kreatinspeicher oder weniger gut gefüllte Kreatinspeicher vorfindet, weil das halt eben in der Zufuhr vorrangig in rotem Fleisch und Fisch vorzufinden ist. Und
Miesmuscheln, gell?
Und Miesmuscheln. Mupo. Muscheln mit Pommes.
Kennst du? Also, ja, Muscheln mit Pommes kenne ich, ja.
Ja, ist schon. Also es ist ein klassisches Gericht, wenn du deinen Kreatinspeicher auffüllen willst zum Beispiel. Dafür würde ich es nehmen. Ist wie ein Supplement.
Aber muss da Mayo dann dabei sein?
Oder? Ja. Doch, damit das alles, weil das alles fettlösliche Stoffe sind. Und deswegen braucht es ein bisschen was.
Nachdem du der Wissenschaftler von uns beiden bist, erklär doch mal, was Kreatin kann oder nicht.
Ich habe keine Ahnung, ob wir aus diesem Modus hier nochmal rauskommen heute, aber ich versuch's mal. Genau, also Thema ist der heutigen Stunde Kreatin. Und genau, wir kennen das als Supplement. Habe ich einen spannenden Glaubenssatz aufräumen müssen in der Vorbereitung, also jetzt gar nicht nur in der Vorbereitung auf den Podcast, sondern wirklich so für mich gibt es Kreatin seit so einem Jahr ungefähr wieder so am wissenschaftlichen Horizont, so dass ich es auch beachte. Vorher habe ich es ziemlich genau 18 Jahre nicht beachtet oder 17,5, weil ich erinnere mich sehr gut an eine meiner ersten Vorlesungen, die ich hatte an der Sporthochschule damals. Der Kurs war Physiologie oder Energetik und Physiologie, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Ohne den Namen des Professors zu nennen, ein ganz toller Professor, aber dem ist auch die Frage gestellt worden von den noch studierenden Laien im ersten Semester, wie das dann jetzt ist mit Kreatin und so weiter. Und der hat gesagt, nee, das ist total Quatsch. So, das Einzige, was da passiert, ist, dass man irgendwie Wassereinlagerungen hat. aber es gibt wenig Nachgewiesenes. Und das war für mich, das hat sich manifestiert, ist wirklich jetzt so. Und deswegen habe ich da in den letzten oder in diesen 15 Jahren dazwischen nicht drüber nachgedacht und habe so, ja, das einfach beiseite geschoben, ehrlich gesagt. Dann jetzt so seit einem Jahr ungefähr, da gab es ein paar Studien, wo man echt sagen musste, da ist dann ja Kreatin nicht nur über die sportliche Schiene wieder aufgetaucht, sondern ganz viel auch so bei degenerativen Krankheiten und sowas.
Darf ich sagen, gerade Longevity?
Auch bei Longevity ist es aufgetaucht, genau, aber auch halt bei von ALS über Muskeldystrophie bis hin zu, also die angenehmen Themen. Und dann habe ich so das erste Mal gedacht, boah, jetzt muss ich mich da nochmal wieder einlesen. Und deswegen wurde es ja auch irgendwie hier eine Podcast-Folge, weil wir gedacht haben, wir reden mal drüber. Und das ist meine persönliche Historie zu dem Supplement. Jetzt ist aber Kreatin nicht nur ein Supplement, sondern ja, ein super wichtiger Treibstoff im Körper. Also das sei immer an der Stelle gesagt. Und zwar muss man sich das so vorstellen, wir haben eigentlich, wenn wir es nochmal grob zusammenfassen, die alteingesessenen Junkmiles-Hörer, die kennen das. Wir haben drei verschiedene Energiestoffwechselwege, die primär funktionieren. Das eine ist der aerobe Weg, der mit Sauerstoffaufnahme abläuft und sicherlich so der Hauptweg bei Ausdauerleistungen. Und dann haben wir zwei Wege, die ohne Sauerstoff funktionieren und wir beschreiben die in der Physiologie immer als anaerob Alaktazid oder anaerob Laktazid. Also einmal eben der Laktazide über die Energiebereitstellung durch die Glykolyse, also Umwandlung von Kohlenhydrate in, ja, am Ende des Tages Energie. Und der anaerob Alaktazide ist, so wie es der Name sagt, ein Stoffwechselweg, der quasi schon vorgeschaltet ist zum Ablauf der Glykolyse. Und wenn wir uns das mal so ein bisschen zeitlich überlegen, dann ist ja eine Glykolyse irgendwas, was für gewöhnlich schon sehr schnell, also nach kurzer Zeit quasi aktiv wird, wohingegen jetzt der aerobe Stoffwechsel durchaus länger dauert, bis der mal sich so richtig einschaltet. Und wenn ich jetzt länger sage, dann meine ich, wir brauchen bei einer sportlichen Belastung, egal jetzt wie intensiv, aber mindestens mal 20, 30 Sekunden, dass wir sagen können, jetzt schaltet sich der Aerobe mal so langsam dazu. Und der erste, der immer stattfindet, ist der Anaerob-Alaktazide-Stoffwechselweg. Und wenn wir uns überlegen, was die für eine Kernfunktion haben, dann ist das so, dass all diese Stoffwechselwege immer am Ende des Tages eine Hauptfunktion haben. Und das ist die Resynthetisierung von ATP. Und jetzt sind wir ganz schnell bei Kreatin, beziehungsweise dann, wenn wir in die Zelle schauen, in die Muskelzelle im Speziellen, sind wir bei Kreatinphosphat. Also das müssen wir ein kleines bisschen unterscheiden. Und das, was wir brauchen zur Energiebereitstellung, ist halt eben Kreatinphosphat. Also ist Kreatin gebunden an ein vorherig freies Phosphat, welches dann ganz schnell und hochenergetisch vor allen Dingen für eine Resynthetisierung von ATP sorgt und damit für eine Muskelkontraktion. Und deswegen ist das halt ein super, super wichtiger Energiestoffwechselweg.
Sind es diese ominösen 6 bis 10 Sekunden Sprints im Radsport, wo man sagt, also da treibt man es im Endeffekt auf die Spitze in dieser kurzen Zeit bei diesem Antritt oder so, dass man dieses anaerobe Alaktazide braucht. Ist das so weit richtig?
Ganz genau das. Okay. Also der erste initiale Impuls ist der, das kann man sich auch vielleicht mal so ein bisschen vor dem geistigen Auge irgendwie vorstellen, dass wenn wir jetzt, machen wir mal irgendwas, was noch mehr initial ist, der Sprung auf dem Startblock beim Schwimmen, das Lossprinten beim 100-Meter-Lauf wegen mir, das ist ja irgendwas, das machen wir ja quasi aus der Ruhe heraus. Also da läuft ja keine Glykolyse vermehrt und da läuft erst recht kein aerober Stoffwechsel. Also wir haben ja nicht eine Atmung von, keine Ahnung, 40 Atemzügen in der Minute, wenn wir im Startblock stehen, sondern erst nach geraumer Zeit. Und diese hochenergetische oder diese Belastung, die diese hohe Energie benötigt, die funktioniert für die ersten Belastungssekunden von, ja, wie du es gerade gesagt hast, 3 bis 6 mal mindestens über den anaerob-alaktaziden Stoffwechsel auf Basis von Kreatinphosphat, welches dann umgebaut wird und ATP letztendlich entstehen lässt oder synthetisiert.
Wenn man jetzt versucht, in die Praxis zu springen und man sagt jetzt, man nimmt sich jetzt ein Radrennen oder beispielsweise ein Triathlon, Gibt es im Radrennen bis vielleicht auf den Sprint noch andere Situationen? Also kann man das an irgendwie prozentual festmachen? Also wenn jetzt jemand irgendwie dauerhaft in der Lage ist, sagen wir mal, über Stunden hinweg 350 Watt zu fahren, ja, so nach dem Motto, aber der jetzt irgendwie zu einem Zwischensprint kommt und dann 1100 Watt mobilisiert, um den zu gewinnen, also nutzt er dann in dem Moment den Stoffwechselweg oder gibt es, würdest du sagen, okay, wenn jetzt jemand eine Schwelle von 450 hat, dann ist davon auszugehen, dass alles, was über 800 Watt liegt oder so, dass dann dieses anaerobe alaktazide System nochmal auch in der Belastung genutzt wird, obwohl der andere Stoffwechselweg, also die Glykolyse, ja schon die ganze Zeit über funktioniert?
Ja.
Oder ist es schwer zu sagen?
Nee, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und vielleicht können wir da nochmal einmal ganz kurz einen gedanklichen Schritt zurückgehen und uns überlegen, dass nochmal zurück zu den drei Energiestoffwechselwegen, die ich eben genannt habe, die sind halt höchstgradig unterschiedlich in ihrer Leistungsfähigkeit. Und vielleicht hilft das so ein bisschen, weil der mit Abstand leistungsfähigste Stoffwechsel, den wir haben, ist der anaerob-alaktazide, also die Nutzung von Kreatinphosphat. Der zweitstärkste, leistungsstärkste, den wir haben, ist dann der anaerob-laktazide und mit durchaus größerem Abstand der am wenigsten leistungsstarke ist der aerobe. Und vielleicht hilft das so ein bisschen bei der Einteilung. Also irgendwo Zone 2 zu fahren, ist irgendwas, was wir stundenlang machen können und wofür wir auch nicht wahnsinnig viel Leistungsstärke benötigen. Wenn wir aber aus der Zone 2 heraus kurzfristig einen Antritt fahren müssen, dann sind wir eigentlich wieder in der Situation, wo man sagen kann, ja, da läuft die Glykolyse vielleicht schon ein bisschen mehr als im Ruhezustand im Startblock, aber halt auch bei weitem nicht so wie vonnöten, um halt sofort mit der nächsten Pedalumdrehung zu Beginn diese 1600 Watt zu fahren dann. Also will sagen, ich bin mir sehr sicher, dass du für diesen initialen Impuls immer vor allen Dingen auch den anaerob-alaktaziden Stoffwechselweg brauchst, um den dann vielleicht länger aufrechtzuerhalten. Wenn dieser Antritt jetzt 30 Sekunden dauert, dann verschiebt sich die Anteiligkeit, weil klar, halt dieser anaerob-alaktazide auch immer sehr, sehr kurzfristig nur funktioniert. Also wir sind dann sehr schnell in einem Bereich, wo wir unsere körpereigenen Kreatinphosphatspeicher leeren. Und da muss man immer dazu sagen, dass das anders auch als ein Kohlenhydratspeicher ein Speicher ist, den wir wirklich nur minimal leeren können. Also da, wo wir beim Kohlenhydratspeicher ja spekulieren, ob wir so einen Glykogenspeicher vielleicht bis hin zu, weiß ich nicht, 20-30% leeren können, ist der Körper super picky beim Leeren von Kreatinphosphatspeichern, weil das halt wirklich initial sofort überlebenswichtig wird. Ne? Also wenn irgendwann Kreatinphosphat leer wäre, ja, dann geht gar nichts mehr. Also dann ist muskuläre Insuffizienz, und zwar für jeden Muskel, auch für den Herzmuskel und Co., eher ungewollt vom Körper. Und deswegen haben wir da auch diese Kurzfristigkeit. Also der Stoffwechselweg funktioniert halt auch, der hat eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit. Ne? Der funktioniert nicht lange. Und deswegen kann man sich das auch so ein bisschen, so wird es ja auch immer dargestellt, in so einer zeitlichen Komponente. Wenn wir uns jetzt mal einen 100-Meter-Lauf vorstellen als Beispiel, dann haben wir am Anfang direkt Aktivität anaerob-alaktazid und dann baut sich so parallel nach 2-3 Sekunden, fängt an sich aufzubauen, der anaerob-laktazide. Und bevor der Aerobe so richtig sich an dieser Belastung beteiligt bei der ATP-Resynthese, sind wir im Ziel. Exakt, genau das. So, und würdest du jetzt locker loslaufen und einfach das Joggen beginnen, ja, dann glaube ich, ist das am Anfang ein bisschen weniger dann ist halt ein bisschen weniger Kreatinphosphatverbrauch und auch ein bisschen weniger glykolytische Aktivität. Aber gerade bei so Extrembelastung, also ich würde auch immer ganz viel denken an die Frage der Leistungsfähigkeit, die in welcher Situation im Ausdauersport auch immer benötigt wird. Und je doller, desto mehr Beteiligung wirst du haben vom Stoffwechsel auf Basis energiereicher Phosphate. Genau. Und ja, deswegen ist das natürlich super, super wichtig. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen differenzieren, wenn man jetzt den Ausdauersport wieder im großen Ganzen im Blick behält, dann werden wir ernüchternd feststellen, dass uns eine Kreatinsupplementierung nur ganz moderat helfen könnte. Ne? Also es gibt nicht so richtig viele Situationen, wo wir jetzt sagen können, da werden wir einen signifikanten Effekt erzielen auf eine klassische Ausdauerleistung. Also wenn wir hoffen, dadurch einen 10-Kilometer-Lauf schneller machen zu können oder einen Ironman schneller zu machen oder ein Zeitfahren über 30 Kilometer, dann ist die Enttäuschung groß, weil es gibt eigentlich keine Studie, die ernsthafte Benefits von Kreatinsupplementierung zeigt auf eine Ausdauerleistungsfähigkeit. Wenn wir jetzt natürlich aber wieder ein bisschen praktisch denken und uns überlegen, wie wichtig es dann doch vielleicht hin und wieder mal ist, irgendwie 1200 Watt zu fahren über 20 Sekunden, ja, dann muss man halt sagen, sind wir dann wiederum häufig in der Situation, wo wir feststellen, dass so eine vollständige Füllung der Kreatinphosphatspeicher sehr, sehr selten passiert. Also wir haben eine kleine Kongruenz aus, wie voll können unsere Speicher sein und wie viel kann der Körper selber an Kreatinphosphat produzieren. Also da ist eine Gap zwischen, der ist kaum in der Lage, die selbstständig zu füllen. Und deswegen kann halt so eine Supplementierung trotzdem in irgendeiner Form Sinn machen.
Aber es ist witzig, weil du das gerade so sagst. Ich denke nochmal zurück an diese Geschichte mit dem Professor, den du sehr geschätzt hast. Ich weiß, dass wir damals im Sport-LK auch so am Rande das durchgenommen haben. Und dann hieß es immer, diese 6-Sekunden-Geschichten und dieses ATP ist immer irgendwas. Ja, kommt. Ja. Und dann braucht es 2 Minuten, dann wird es wieder gefüllt und zack. Also es ist immer so im Endeffekt wie so eine Art Perpetuum mobile zeitverzögert. Also du hast es wirklich nur für 6 Sekunden, ja. Dann joggst du weiter und dann kannst du es wieder machen und repetieren und repetieren und repetieren. Ja. Aber irgendwie scheint es scheint ja nicht unermüdlich zu sein, denke ich mir so. Ja. Sonst wäre es ja nicht anerkannt als Supplement sozusagen.
Ja, genau. Ja, also weil du jetzt, ne, wirf den Blick in den Kraftsport zum Beispiel. Ja, und da sind die Effekte. Und das ist das, was du eben gesagt hast. Da gibt es ja kaum ein Supplement, welches so klar irgendwie Benefits aufzeigt, die für sportliche Leistung wichtig sind, bei denen solche Formen von Explosivität, von richtig hoher Intensität und so weiter häufiger vorkommen. Also in jeder Spielsportart würde ich das supplementieren.
Ich wollte es gerade sagen, also in wie jedem wichtig Kraftsport ist bei einem Sprint oder so.
Würde ich das supplementieren. Ja. Also wirklich alles, was mit kurz und knackig und Co. zu tun hat, würde ich das immer mir zunutze machen und auf jeden Fall dauerhaft supplementieren. Also auch nicht nur bei Mangelerscheinung oder sowas, sondern ja, pauschal. Ganz klar. Also wirklich, genau wie du es eben gesagt hast, wirklich ein Supplement, wo man sagen kann, das funktioniert auf jeden Fall. Jetzt kann man sagen, du kannst es auch im Ausdauersport supplementieren. Es macht auch nichts kaputt oder so. Also das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, dass so, es gibt eine Menge Studien, wirklich Analysen über Jahrzehnte teilweise, die so Dauersupplementationen zeigen und es gibt eigentlich keine negativen Effekte quasi, sofern die Dosierung natürlich stimmt.
Ja, es gab immer mal so Mythen mit Haarausfall und Wassereinlagerung. Ich glaube, bei Haarausfall ist man weit weg mittlerweile. Bei Wassereinlagerung kann, glaube ich, sein, aber das
ist
sehr wahrscheinlich auch nur am Anfang. Also es gibt ja auch immer nur die Diskussion, früher in dem IOC-Paper steht noch was von der Ladephase drin.
Ja.
Da kommt man ja, glaube ich, mittlerweile weg und sagt, man kann, glaube ich, 3 bis 5
Gramm pro Tag,
wobei sehr wahrscheinlich auch abhängig davon, wie gut sind meine Speicher, wie schwer bin ich, Geschlecht etc. Dann habe ich zum Beispiel auch gehört, dass es teilweise bei Frauen mehr Sinn machen kann als bei Männern.
Ja.
Also das habe ich jetzt einmal quer gelesen.
Ja.
Auf der anderen Seite denke ich mir dann wieder, also jetzt springe ich auch gerade so ein bisschen hin und her,
Problem.
Wenn wir bei Kraftsportlern sind und explosiven Sachen, sind wir ja auch irgendwann bei Muskelfasern. Und da habe ich dann wieder gehört, okay, Typ 2a, also die explosiven Muskelfasern, wo ich jetzt wieder dachte, und das soll jetzt nicht keineswegs chauvinistisch sein, dass Männer bei den Typ 2a Muskelfasern gesegneter sind als Frauen. Ob das jetzt ein Segen ist, das lassen wir mal dahingestellt, wenn man Fettstoffwechsel
braucht. Ja, wir können schon schneller laufen.
Dadurch. Ja, aber das ist aber auch alles.
Ja, okay. Also wir sind dann verhältnismäßig im Ausdauersport.
Aber nicht länger.
Ne, das ist richtig, genau. Okay. Im Ausdauersport vertuschen wir das so ein bisschen, da kommen wir über andere Wege. Da finden wir so einen typisch männlichen Weg, irgendwie nicht auf unsere Fehler aufmerksam zu machen quasi oder unsere Schwächen einzugestehen, sondern haben so einen Umweg gefunden. Ja. Aber trotzdem können wir schneller laufen.
Gut. Nein, also da frage ich.
Also ich jetzt nicht, aber.
Andere, Hans-Peter Briegel.
Zum Beispiel. Sagt mir dunkel
was. Hellas Verona.
War mal
FC Kaiserslautern und dann Hellas Verona.
Ja, Kaiserslautern erinnere ich mich.
Habe ich übrigens gestern mit unserem gemeinsamen Freund und Bekannten Steffen Rohlfing über die über deutsche Spieler in der Serie A gesprochen. Also wir haben uns über Dokumentationen unterhalten und so und irgendwann, also über Sportdokumentationen und irgendwann sind wir da hingekommen und haben deutsche Spieler in der Serie A, Andreas Brehme und Hans-Peter Priegel, Lothar Matthäus natürlich, Jürgen Klinsmann, da waren einige. Ich glaube, Helmut.
So, Karl-Heinz Rummenigge ist eher meine Generation, nicht deine gewesen. Ja,
ich glaube, Karl-Heinz Schnellinger war der erste deutsche Profi in der Serie A. Aber bitte, da sollen Fußballfachleute mich unbedingt anschreiben und sagen, ob das tatsächlich
den Themensprung geschafft haben.
Nein, also
sehr beeindruckend, finde ich, aber dann trotzdem in die Tiefe, das ist mir schon auch wichtig, ne? Also und der ein oder andere Junkmiles-Hörer hat auch unsere Fußballkompetenz durchaus vermisst, von daher
hat
Robin Gosens im Moment, glaube ich sogar. Ist der nicht auch nach Italien gewechselt noch?
Doch.
Von Union Berlin?
Kann sein, bin ich mir aber nicht so sicher.
Sicher bin ich mir gerade auch nicht, aber
ich bin das erste Mal wieder auf
ganz cleverer Spieler. Gute LinkedIn-Beiträge.
Wieder auf Profis in der Serie A aufmerksam geworden, als Corona in Bergamo ausgebrochen ist, weil da kam dann immer, wer spielt jetzt eigentlich von den Profis in der Serie A
Bergamo.
Genau, ist davon betroffen. Ja. So, aber zurück. Typ 2 A Muskelfasern.
Sauber.
Kreatin.
Ja. Und warum das bei Männern dann mehr ist als bei Frauen?
Nee, also so generell. Also spricht Kreatin jetzt nur Typ 2a, logischerweise nur Typ 2a Muskelfasern an, oder? Oder kann man das so genau nicht sagen, weil es ja doch auch...
Doch, ich hake ein. Du kannst sagen, dass in den Typ 2 Muskelfasern die größten Speicher vorliegen von Kreatinphosphat. Daran liegt das. Also die sind ja quasi, oder du hast die allermeiste Verteilung der Kreatinphosphatspeicher in der Muskulatur, in speziellen in den Typ 2 Fasern, weil da werden sie halt auch gebraucht, ne? Also nochmal kurz quasi wieder der Schritt zurück.
Langsam zuckende Muskelfaser macht mich nicht schnell beim 100-Meter-Lauf, gell?
Genau das, genau das. Und wenn ich hohe Leistungsfähigkeiten brauche, dann brauche ich halt einen Typ-2-Muskel so, oder eine Muskelfaser und deswegen liegen die da drin, genau. Und was ja passiert, ist ja eigentlich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was du eben exakt gesagt hast, aber du warst so beim Sport-LK und dann, ne, das dauert dann 5 bis 6 Sekunden quasi ATP aus Kreatinphosphat und dann füllt sich das wieder auf und so weiter. Und wenn wir das nochmal kurz ein bisschen aufräumen, dann haben wir jetzt genau die Situation, wie du es gerade gesagt hast, also Kreatinphosphat vorrangig vorhanden in den schnellen Muskelfasern. Wir laufen also los, haben also einen direkten Verbrauch von Kreatinphosphat, eine Nutzung für eben dann den Umbau zu ATP. Mhm. Und das Schöne dann ist, weswegen das auch so, und das war dein Wortlaut, den du hattest, perpetuum mobili-artig funktioniert, ist halt, dass wenn du jetzt ATP dann wiederum spaltest, also benutzt, dann wird daraus ja wieder ADP, ne? Also du verlierst einen von Tri auf Di und setzt ein Phosphat frei. Und dieses Phosphat wiederum bindet sich an freies Kreatin und wenn ich Phosphat und Kreatin habe, dann bin ich bei Kreatinphosphat. Also deswegen ist so dieser Weg sehr kurzfristig quasi aus ATP wird resynthetisiert, dafür brauche ich Kreatinphosphat, dann wird ATP verbraucht für die Muskelkontraktion, daraus wird ADP und ein freies Phosphat und dieses freie Phosphat bindet sich dann wiederum an Kreatin und ich habe mein Phosphokreatin wieder
und jetzt
mein
Kreatinphosphat
wieder hergestellt.
Und jetzt sind wir bei der Geschichte, warum es gut ist, einen gut gefüllten Kreatinspeicher zu haben, oder?
Genau.
Damit das Phosphat sein Kreatin findet.
Genau.
Und warum es Sinn macht, zu substituieren.
Ganz genau. Und dann haben wir vor allen Dingen auch die Situation, also jetzt, dann geht es dann weiter, ne? Wenn die Belastung jetzt etwas länger dauert, dann hast du am Anfang halt eben genau diese Schleife, die wir jetzt gerade beschrieben haben, dann wird Kreatinphosphat benutzt und mit steigender Dauer, also nach 5, 6, 7 Sekunden, dann startet irgendwann die Glykolyse ihre Arbeit. Ne? Und dann wird aus dem, am Ende des Tages, dem Kohlenhydrat über einen Umbau zu Laktat, zu Pyruvat und so weiter und so fort, auch ja vorrangig in den schnellen Muskelfasern, findet dann die ATP-Resynthese statt, eben aus der Glykolyse, sodass halt parallel wiederum aber das ATP, welches dann gespalten wird, das freie Phosphat, sich wieder binden kann ans Kreatin und die Speicher des Kreatinphosphats sich quasi wieder füllen. So, das heißt, die werden zwar auch irgendwie weiter benutzt, aber du hast dann wiederum ja so ein ausgewogenes Gleichgewicht, als dass du dann durch die Hinzunahme der Glykolyse dir die freien Phosphate nehmen kannst, an Kreatin binden kannst und deine Kreatinphosphatspeicher wieder füllen kannst. Also die werden auch weiterhin umgesetzt ein Stück weit. Die werden sich nicht ausschalten oder so. Das klappt eigentlich in der Physiologie nie. Genau wie Glykolyse sich nie ausschaltet oder aerober Stoffwechsel sich eigentlich auch nie ausschaltet. Aber du hast ein deutliches Übergewicht dann quasi an freien Phosphaten, die du nicht vorher aus deinem Kreatinphosphat nutzen musstest. Und deswegen ist der Speicher quasi immer dann bei vermeintlichen 100%, also zumindest der Kreatinphosphatspeicher. Was aber, wie du es völlig richtig gesagt hast, schon davon abhängig ist, wie viel freies Kreatin du halt auch so zur Verfügung hast. Und deswegen natürlich auch immer eine Frage der Supplementation ist. Genau, super. Und das machst du halt, also das können wir auch mal drauf eingehen, aber das ist eine sehr einfache Variante, ne? Da gibt es nicht viel falsch und richtig zu machen. Es gibt so gewisse Mengen, wo man sagen kann, die funktionieren richtig gut. Du hast das eben super unterteilt in quasi so eine Art Ladungsphase, ne? Also wer jetzt wirklich neu damit anfängt, aber nächste Woche Samstag vorhat, 100 Meter zu laufen bei den Landesmeisterschaften Schleswig-Holsteins, dem würde ich jetzt auch empfehlen, dann vielleicht eher eine Ladungsphase zu machen. Und dann waren wir so bei, dann sind wir so bei 20 Gramm ungefähr Kreatin. In dem Fall übrigens Kreatinmonohydrat. Also das ist die Form des Kreatins. Man, also ich habe gestern nochmal irgendwie kurz geguckt, aber ich glaube, man kann auch gar nichts anderes kaufen als Kreatinmonohydrat. Ja,
es gibt, glaube ich, noch was anderes, aber die State of the Art oder der Goldstandard scheint wohl das zu sein und Kölner Liste und am besten deutsches Präparat. Also wenn man so ein bisschen in die Tiefe geht, nicht irgendwie was vom hinterm LKW und hast du mal.
Gerne eins, was nicht nur durch eine Testo-Produktion gelaufen ist, zum Beispiel. Ne? Also es ist immer besser, wenn das jetzt nicht irgendwo aus, ich will jetzt keine Länder sagen, aber ich sag's besser nicht, sonst krieg man Ärger, aber nicht durch die gleichen Schläuche gelaufen ist wie das andere, was im Bodybuilding verwendet wird. Ja, genau.
Wenn man jetzt so ein bisschen auf meine Altersgruppe guckt,
ja, dann ist das mit der Muskeldystrophie schon auch ein Thema.
Sarkopenie heißt es, gell?
Nicht? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Okay, gut. Nein, aber wie gesagt, man sagt ja, im Alter nimmt die Muskelkraft ab oder die Muskulatur generell. Also sehr wahrscheinlich ist das eine umgangssprachlich so. Ist es dann vielleicht auch spannend zu sagen, wenn ich schon mal Muskeln nutze, dass ich dann gucke, dass ich genug Kreatin zur Verfügung habe? Oder nimmt die Speicherkraft vielleicht auch mit dem Alter ab? Also,
das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt so, also wenn wir jetzt eine Empfehlung aussprechen müssten, dann würde ich sagen, eine solide Form des Krafttrainings ist eigentlich immer wichtig, also für jeden. Je weiter fortgeschritten das Alter, desto degenerativer der Prozess. Klar, gerade vor allen Dingen auch für die schnellen Muskelfasern, weil wir sind nicht schneller im Alter und das sind ja meist so die, die am ehesten verkümmern. Das sind auch die, die du am ehesten, würde ich sagen, so im allgemeinen Training vernachlässigst. Also wenn du jetzt Radfahren gehst oder joggen gehst oder sowas, dann hast du die langsamen, lang anhaltenden ja durchaus noch weiterhin trainiert. Das ist ja prima. Aber die schnellen zu trainieren dann auch, würde ich für sehr wichtig erachten. Und dann wüsste ich nicht, was gegen eine pauschale Empfehlung spräche, Kreatin zu supplementieren. Also klares Ja. Würde ich machen. Und dann halt über eine dauerhafte Supplementierung von eben 3 bis 5 Gramm pro Tag, genau wie du es eben gesagt hast. Relativ egal, Zeitpunkt und Co. Man sagt, dass es, also gibt so ein paar Studien, die zeigen, wie es in Verbindung stehen kann zur Kohlenhydrataufnahme. Also gerade auch dieser Zusammenhang aus Wasser einlagern ist ja durchaus nicht verkehrt. Ne? Also du hast gerade, wenn du eine Ladungsphase hast und du hast gegebenenfalls nicht gefüllte Kreatinspeicher, dann ist es so, dass Kreatin durchaus osmotisch aktiv ist, also quasi sich austauschen will mit Blut und Co. und auch mit der Zelle. Und deswegen möglicherweise damit irgendwie eine vermeintliche Wassereinlagerung einhergeht. Das ist aber ein akuter Effekt. Also den kannst du feststellen, wenn du jetzt, deswegen war das auch früher dieses Klischee, weil man hat dann irgendwie kurzfristig Kreatin supplementiert und hat auch kurzfristig diese Veränderungen festgestellt.
Und ist dann in die Sauna gegangen
und hat einfach nichts mehr getrunken. Auch wichtige Empfehlung, finde ich. Und sobald du aber in diese chronische Supplementierung kommst und der Kreatin-Speicher irgendwie dauerhaft gefüllt ist, hast du die Situation, dass du sagen kannst, das geht jetzt nicht mehr mit einer Wassereinlagerung einher. Also so die längerfristigen Studien zeigen halt auch keine Zunahme mehr bei Körpergewicht, keine Zunahme mehr bei TBW ist immer Total Body Water. Das ist ja, wenn du dich jetzt auf einen DEXA legst, dann kann man ja auch feststellen, wie viel Wasseranteil du im Körper hast. Genau, und der verpufft quasi. Also
machen wir das mal, so eine DEXA-Untersuchung bei uns beiden?
Ja, habe ich damals gemacht, habe ich letztes Mal, glaube ich, von erzählt. Ne? Von
in meinem, Schweden, Norwegen?
Ja, genau.
Skandinavien?
Schweden war es.
Ja, als ich die Folge angehört habe, habe ich auch nochmal, da habe ich beim Hören deine funkelnden Augen gesehen.
Ja, ne?
Da warst du so, ja, genauso wie jetzt, ja. Das scheint
eines der wenigen Praktika, die ich in meinem Leben gemacht habe.
Aber das war
Wintersport Research Center in Schweden. Und unter anderem habe ich da auf dem DEXA gelegen. Das ist immer meine Referenz, wenn es um Körperfettmessungen geht.
Meinst du, das Körperfett hat in der Zwischenzeit zugenommen, bei dir nicht?
Ja, doch, sehr viel. Also wenn ich mich heute wieder bei der Sporthochschule in der Trainingswissenschaft auf die Waage stelle, dann nicht. Weil das war, habe ich die Geschichte mal erzählt?
Nee.
Okay, also die muss ich erzählen.
Okay, ist ein Sidekick für alle, die drei Minuten vorspulen.
Wird auch ausgeschnitten aus der Folge, gleich wird eine eigene Folge. Das war wirklich immer meine Relativierung für die Notwendigkeit, die Technik der Körperfettmessung ganz genau sich anzugucken und den Standardisierungsgrad möglichst hoch zu halten, als dass du dich bestenfalls immer der gleichen Methode bedienst. Weil das war, als ich da Praktikum gemacht habe, da war ich ja Studierender an der Sporthochschule und da habe ich öfter bei Studien teilgenommen, wo ja dann immer so eine Bioimpedanzanalyse, das war ein Standard, den hast du immer mitgemacht. Und in der Trainingswissenschaft an der Sporthochschule gab es diese Bioimpedanzanalyse, Füße auf die Waage und dann so Elektroden in die Hände genommen, dass der Strom einmal durchfließt und das dann quasi analysiert. Und da habe ich immer auch absolut unrealistische Körperfettwerte gehabt von irgendwie so immer um die 7%,
wow,
sowas. Ja, nee, komm, also da habe ich die Körperfettmessung des Spiegels benutzt und festgestellt, nee, das kann nicht sein. Dann war ich in Schweden, dann habe ich den DEXA, habe ich das DEXA-Gerät ausprobiert, was natürlich hervorragend war. Da hatte ich 20% Körperfett.
Also fast das Dreifache.
Also da lag eine Woche zwischen.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich auch noch die Kaliper, die habe ich ja sowieso quasi, ist ja mein habe ich ja wie mein Handy immer in der Tasche. Und bei der Kaliper hatte ich dann damals so um die 13,5, würde ich sagen. Also ziemlich genau tatsächlich in der Mitte, witzigerweise sogar.
7, 13, 21.
Und das 7, 14, hat mir nochmal, 21, ja. Genau, es hat mir nochmal gezeigt, so, puh, da muss man schon sehr drauf achten, dass man Körperfettwerte nicht einfach so in einen Topf schmeißt, weil es sehr, sehr darauf ankommt, was du, wie du die genau gemessen hast und so weiter.
Ich finde ja allein, dass es bei Waagen schon unglaubliche Unterschiede gibt. Also die Heißeiswaage und die Waage meines lieben Freundes und Arztes,
ja,
Dr. Sandu Deunert, Grüße, zeigt ja immer 1 bis 2 Kilo mehr an als meine eigene, sowohl bei euch im Institut als auch in der Arztpraxis. Klar. Es macht mich ehrlich gesagt nicht glücklich.
Ja, kann ich verstehen. Aber auch eine Frage des Messzeitpunkts. Also, na gut, zum Arzt gehst du vielleicht auch nüchtern.
Ja.
Also, nüchtern. Nüchtern, also halt ohne Essen vorher.
Stimmt, ja.
Für den Junkmiles-Hörer muss man das erklären, was nüchtern bedeutet.
Stimmt, ja.
Ja, genau.
So, ja, hast du auch
wie sind wir jetzt hingekommen? Okay. Ach so, über DEXA-Methode und Total Body Water.
Genau, TBW. Genau. Habe ich jetzt auch was gelernt.
Das
klingt wie eine Fluggesellschaft, ist aber...
Genau, TBW ist hier der öffentliche Nahverkehr. Genau.
Machen wir dann bei der Junkmiles-Abituraufgabe, fragen wir TBW an.
Genau, was TBW ist.
Was ist?
Oh, ist eine sehr gute Idee. Wir sollten mal so einen Fragenkatalog machen.
Unbedingt.
Quasi. Ja,
super. Und dann live, weltweit, zur wir gleichen könnten, Zeit.
Ob Christoph H. das für uns mitschreiben würde, den ich an der Stelle nochmal solide grüßen möchte.
War Christoph H. der für uns die Liste schreibt?
Ja, klar, natürlich. Bester Mann.
Ja, stimmt. Also, aber schon lange keine mehr geschickt. Wir haben auch lange Zeit keinen Podcast mehr gemacht.
Wird der mal hier erwähnt und aufgerufen. Und dann muss er wieder ran und die Liste drucken. Ja, genau. Super. So, also, lange Rede. Ja. Haarausfall, kann ich sagen, gab es eine Studie zu, die das mal beobachtet hat.
Ja.
Weil du eben auch von Haarausfall gesprochen hast und das ist wohl, also es gab eine ganz coole Studie, die suche ich nochmal raus, habe ich jetzt nicht zur Hand, aber über so die Mythen zu Kreatin und eine davon war Wassereinlagerung, eine andere war Haarausfall und das eine existiert bei kurzfristiger Ladung für den unerfahrenen Kreatinsupplementierer. Haarausfall ist eine Geschichte, ist quasi, ich meine.
Ein Mythos.
Sie ist ja bei meiner Kreatin
supplementierst. Du
supplementierst. Ja, klar, zeigen ja meine Haare schon.
Okay, gut.
Ja.
Klar. Du supplementierst, weil wir uns zu einem Gravel-Event verabreden können. Ist das der Grund? Oder möchtest du 50 Meter schneller schwimmen als Marc Spitz?
Nein, ich...
Für die Älteren unter euch, Marc Spitz war ein hervorragender Schwimmer. Ich glaube, 1972 Olympische Spiele.
Ich habe schon ein paar Goldmedaillen gewonnen.
Ja, ich glaube, relativ viele sogar.
7?
Ich glaube auch, ja. Aber 7 oder 9?
Sind auch diese Schwimmer, die holen dann auch gerne mal 7 bei einem Durchlauf. Ne?
Aber Marc Spitz war schon, das war so mein Idol als Kind.
Ja?
Deswegen bin ich ins Becken gesprungen. Nee, ich hatte nie einen Schnurrbart, aber Marc Spitz war so, das blieb mir so neben der Tragödie von den Olympischen Spielen in München hängen.
Ja. Und ich sag jetzt einfach 7 Goldmedaillen.
Das kann
also ich sein. Weiß es nicht, aber.
Du bist ja eher so die Zeit Michael Groß. Wohl auch nicht richtig, nee. 84 war auch noch nichts, gell?
Nee. Ich bin Michael Phelps. Gewesen.
Ja, das ist ja erst kurz her, oder?
Nein, das ist schon ganz schön lange her.
Ehrlich?
Klar, das ist länger her, als man denkt.
Aber nach Franziska van Almsick?
Ja, das ist richtig. Gut. Michael Phelps und Ian Thorpe.
Okay, ja, gut, sagt mir auch noch was.
Mhm. Michael Phelps ist der erfolgreichste Olympioniker aller Zeiten.
Ehrlich?
Mhm, hat irgendwie 26 Goldmedaillen oder so, absurd. Krass. Aber halt wirklich auch, also…
Der Kreatin genommen hat?
Der hat auf jeden Fall Kreatin genommen, ja, ganz sicher. Auch Cannabis. Im Nachgang, glaube ich. War das Ian Thorpe oder Michael Phelps? Das will ich nichts Falsches sagen.
Sag bloß nichts Falsches,
sonst werden wir verklagt. Einer von beiden hat auf jeden Fall, glaube ich, sogar mal eine positive Probe abgegeben.
Okay.
So, irgendwie. Oh, ich kriege die Info aus der Regie, es waren 9. Scheiße. Okay, ich dachte 7. Danke, Max.
Wie viel?
9 Goldmedaillen.
Marc Spitz?
Ja. Macht nichts an die Regie, wenn es nächstes Mal ein bisschen eher kommt, bevor ich mich erst verdaddle. So. Aber keine Kritik an der Stelle oder so. Super. So, wie finden wir den Weg zurück zum Kreatin? Also, ja?
Genau, Gravel-Event. Also dafür würdest du es nehmen. Ich suche ja jetzt noch
schon.
Möglichkeiten,
nein,
wie ich mich dann auch verbessern werde.
Also das würde ich jetzt tatsächlich machen. Wenn ich finde, so ein Gravel-Event ist halt eine Geschichte, bei der du
man
so viele...
Man tritt ja auch manchmal an, und zwar aus der Kehre raus. Und dann will man ja hochbeschleunigen.
Genau. Also Kriterienrennen und so würden wir es ja machen. Sollten wir jemals bei einem Gravel-Rennen am Start stehen, dann kennen wir nur ein Gas und das Vollgas.
Boah, sensationell.
So.
Linke Spur.
Klar, da muss ich mir die Klingel für uns Rad bauen, quasi für das Event.
Ja.
Und das hat ja dann schon viel mit Gehacke zu tun. Und für Gehacke brauchen wir Kreatin.
Okay.
Da können wir schon mal uns merken, dass die Quote für den Anriss quasi, fürs Gehacke brauchen wir Kreatin.
Okay,
genau.
Gut. Das heißt also, ich werde dann mit anfangen. Aber was ich auch gelesen habe, ist, man sollte schon, glaube ich, wenn man Vorerkrankungen hat oder hätte, sollte man sowas schon immer mit seinem Arzt besprechen. Also wenn man jetzt irgendwas hat oder andere Medikamente nimmt, weil es gibt ja auch manchmal Wechselwirkungen. Also ein guter Arzt kann einem das ja sehr wahrscheinlich sagen, ob das funktioniert oder nicht.
Das muss der Disclaimer sein für diesen Podcast. Wir sind lediglich zwei Blödelbaren, die denken, dass sie irgendwie eine Expertise angehaucht bekommen hätten.
Warum denke ich bei zwei Blödelbarden an Mike Krüger und Thomas Gottschalk?
Ah, das war nicht mehr meine Generation.
aber beide noch.
Bitte immer natürlich den, also wenn ich jetzt hier pauschale Empfehlungen ausspreche, ist nochmal wichtig, dass du es gesagt hast, dann meine ich das für alle Leute, die natürlich gesund sind und Co. Wenn du jetzt eine Kreatinallergie hast, gibt es bestimmt auch jede Wette, dann gerne nicht machen.
Was ich so ein bisschen, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, es gab ja so Geschichten, dass man sagt, okay, die haben so eine antikatabole Wirkung und auch vielleicht ein bisschen, also jetzt nicht vielleicht auch in Richtung entzündungshemmend oder antiinflammatorisch heißt es, glaube ich, neudeutsch.
Geiles Wort.
Könnte das auch sein, dass eine Kreatinsubstituierung, wenn sie nicht auf natürlichem Wege stattfindet, dass die mir ein bisschen was von meinem Reiz klaut? Also so, ich erinnere immer an diese Vitamin-C-Geschichte. Also esse ich eine Orange, ist alles fein, haue ich mir 15.000 Milligramm Vitamin rein, irgendwie laufe ich Gefahr, dass der antioxidative Stress, den ich eigentlich durch die sportliche Belastung haben will, ein bisschen verpufft.
Ja.
Das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber könnte sowas sein?
Auf jeden Fall.
Okay.
War mir vorher nicht klar, habe ich erst gelernt, als ich das hier vorbereitet habe.
Ja.
Und du hast absolut recht. Also es gibt auf jeden Fall einen Zusammenhang aus, zumindest eine Idee, aus Kreatinsupplementation, die wiederum die reaktiven Sauerstoffspezies, also den oxidativen Stress, unsere ROS, Reactive Oxygen Species.
Kommt übrigens auch in dem Test vor.
Hemmt.
Also
das Wort TBW? Kommt auf jeden Fall.
Hieß es TBW?
TBW,
genau.
Total Body Water.
Und ROS, müsst ihr euch merken. Nicht Anthony, ROS.
Genau.
Boah, bin ich schlecht. Ey.
Alter Schwede, das war wirklich unnötig. egal, kannst du, also wenn du es irgendwo bringen kannst, dann...
Wenn es einer kann, bin ich's. Nein, genau. War jetzt Spaß.
Auch richtig. Ich finde es gerade nicht, aber du hast völlig recht. Aber auch so, wie ich es gelesen habe, ehrlich gesagt, war das halt so...
Kann
also,
sein, muss nicht.
Ich fasse nochmal zusammen. Es geht um die, also ich gebe es jetzt nur sinngemäß wieder, weil ich, wie gesagt, ich finde es gerade nicht, wo ich's quasi mehr aufgeschrieben habe. Aber es ging um die Idee, dass wenn ich Kreatin supplementiere, dass dadurch gegebenenfalls dass eine antioxidative Wirkung hat. Und das ist ja quasi das, was du sagen wolltest. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt durch Training einen oxidativen Stress auslöse, dass gegebenenfalls eine Kreatinsupplementierung dazu führen könnte, diesen Stress zu hemmen. War richtig, ne?
Ja.
So habe ich das verstanden.
Ja. Genau. Also den in dem Fall positiven Stress, der sonst ja negativ ist durch Industrie, also Ausschuss oder sprich schlechte Luft oder Rauchen oder so. Also generell sagen wir ja, wir wollen ja eigentlich was gegen antioxidativen Stress machen, aber der bei der sportlichen Bewegung, den tolerieren wir ja als sozusagen Reiz oder Reizverstärker, wie auch immer.
Ja. Und also, wenn du mich fragst, ich hab den Zusammenhang irgendwie verstanden. Der Mechanismus war mir, der ja auch nur so ideenartig angebracht wurde. Also der ist ja nicht ganz offensichtlich, ist jetzt nicht wie Vitamin C auf jeden Fall ein Antioxidant ist und quasi den oxidativen Stress in Form von reaktiven Sauerstoffspezies wirklich bekämpft.
Okay.
Und deswegen, glaube ich, kann man das getrost vernachlässigen, ehrlich gesagt. So habe ich es auf jeden Fall für mich abgespeichert. Und vielleicht auch nochmal da irgendwie... Auch bei Vitamin C waren wir ja an einem Punkt, wo du sagen konntest, die Studien, die dazu gemacht wurden, die teilweise, muss man auch sagen, zeigen, dass dann
Gehsmann et al.
Zum Beispiel, er ist keine öffentliche, keine wissenschaftliche internationale Publikation geworden, aber war zumindest mal eine Bachelorarbeit. Aber es gab ja so ein paar Studien auch dazu, die das auch gezeigt haben an Mäusen, an Menschen und so weiter. Aber da war die Supplementierung halt auch so in Richtung ein Gramm am Tag, also so 1000 Milligramm Vitamin C, und dafür musst du dir schon Mühe geben. Und jetzt wüsste ich nicht, wie viel Kreatin du laden müsstest, wo ja dieser Mechanismus viel weniger zusammenhängend ist, um dann an den Punkt zu kommen. Aber ey, Spekulation. Mhm. Also ist jetzt einfach echt nur eine Vermutung. Weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht irgendwann mal eine Rolle spielen wird.
Okay, dann hatte ich noch eine Geschichte gefunden, die fand ich ganz spannend. Es gab mal eine Diskussion, ob, also es ist eine akademische Diskussion, aber vielleicht kannst du ein bisschen erklären, was da dahinter steckt, ob Kreatin als eine Art oder sogar als Neurotransmitter angesehen wird. Mhm. Vielleicht kannst du jemand wie mir erstmal erklären, was ein Neurotransmitter ist. Also
würde ich gerne, aber also bin ich auch ganz schlecht drin. Okay.
Aber der transportiert doch irgendwas.
Ja, genau. Also der ist ein wichtiges Hilfsmittel bei einer Reizleitung. Ne? Ich möchte irgendwie eine Information von A nach B bringen und dafür brauche ich gewisse Neurotransmitter und so weiter. Aber da muss ich sagen, das ist auch so, ich fand diesen Zusammenhang auch dann gerade mit irgendwie Krankheiten in Bezug aufs Gehirn, also so Alzheimer zum Beispiel, habe ich irgendwie versucht zu verstehen. War mir ein bisschen weit weg. Ging auch ganz viel um, dass ich da natürlich auch ATP brauche als Energiebereitstellung, dass wenn ich wenig Kreatin habe, auch wenig ATP oder diese Verstoffwechslung über Kreatinphosphat wenig nutzen kann für die ATP-Resynthese und dass das gegebenenfalls ein Thema ist, wo du halt im degenerativen Prozess auch noch mehr an Kreatinphosphatspeichern verlierst im Alter und deswegen diese neuronalen Prozesse oder neurowissenschaftlichen Prozesse möglicherweise auch irgendwie gehemmt sind. Aber ey, ich bin nicht gut im ich habe mir überlegt, ich werde jetzt, will auf jeden Fall Neurowissenschaften noch dazulernen.
Ja?
Habe ich gerade einen Kurs gebucht. Den mache ich jetzt, mir das wirklich jetzt, kein Witz. Also, weil ich das super spannend finde und weil das eines der Dinge ist, die ich im Studium einfach nicht gerallt habe. Da war ich zu doof für.
Gut, sprechen wir da aber dann auch drüber. Natriumbicarbonat ist mir übrigens eingefallen, ist das fünfte dieser Supplemente. Über das machen wir dann auch mal eine eigene Folge.
Ja, cool.
Weil es ja
bietet sich. Finde ich halb so geil wie Kreatin, ehrlich gesagt, Bicarbonat.
Gut.
Also es ist so, ich verstehe die Pufferkapazität und sowas, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung.
Mittlerweile ist es ja in der Sporternährung angekommen. Wenn jetzt Kreatin auch noch in der Sporternährung ankommt, dann wird es spannend. Also früher war ja Bicarbonat, ich hau mir hier das Backpulver rein, jetzt mal, also Natron, so nach dem Motto, wo Carsten Köhler immer noch starke Widerstände hat mit der Magenverträglichkeit und ich glaube,
kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und ich glaube, man muss ihm da recht geben. Also er sagt, die Effekte sind da, aber die Frage ist, will man's? Und die Profis haben ja auch gesagt, ja, ich kann es nicht jeden Tag machen. So.
Ja.
Aber mittlerweile hat es ja die klassische Sporternährungsindustrie erreicht und wenn das Kreatin natürlich auch macht, dann kommt ein Riesenhype. Aber da waren wir die Ersten dann.
Wir waren auf jeden Fall die Ersten.
Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Für unser Gravel-Event im Oktober, für das ich mich fit mache, weil ich saß jetzt schon dreimal auf dem Rad.
Ja, dreimal öfter als ich demnach.
Ehrlich? Da habe ich einen leichten Vorsprung.
Ich bin schon lange nicht mehr gefahren.
Werde ich mich mit Kreatin versorgen.
Ja.
Und gucken. Und über alles andere, was dieses Event angeht, werden wir bei Gelegenheit noch sprechen. Wir wissen noch nicht so genau mit dem Modus operandi, weil wir müssen mit Handicaps arbeiten. Ich bin ja viel, viel älter als der Kollege Gehsmann. Und der ist ja viel, viel stärker.
Aber dafür bin ich schwerer.
Das stimmt nicht. Du hast nur 7% Körperfettanteil. Ich möchte das jetzt einmal festhalten.
Ja.
Und insofern werden wir über andere Substituierungsmaßnahmen auch noch sprechen. Aber wie gesagt, bleib dran.
Nicht voll mit Koffein, das kann ich dir jetzt schon sagen. Bei dem Event selber auf jeden Fall.
Aber machst du es dann auch so richtig so, dass du guckst mit Halbwertszeit, dass du mal ein paar Tage vorher nichts nimmst und dann
ich werde 4 Tage lang nicht schlafen können.
Und dann in der letzten Rennstunde nochmal so richtig viel, so die Golden Bottle?
Ich werde 4 Tage lang nicht schlafen können nach dem Event, weil ich Koffein bis an die Grenze getrieben habe. Auf jeden Fall.
Ich werde mir extra einen schmalen Lenker holen, damit ich aerodynamisch bin. Ich habe auch schon überlegt, jeder von uns bekommt einen Adjutanten, den er darf er sich frei aussuchen.
Ja.
Kannst du ja mal gucken.
Und der was macht? Der ist
der fährt
Edelhelfer
mit
quasi?
Genau, der fährt mit, begleitet. Wir müssen können mit dem Regularium noch reden, ob der zu dir zum Beispiel auch Ersatzmaterial geben darf.
Ne?
Ja, aber der hat ja nie Zeit für mich. Ich muss ihn mal gucken.
Ich brauche irgendeinen, der bestenfalls 2,18 Meter groß ist für einen Windschatten. Gibt es da irgendwen? Wer wäre so der größte Radfahrer im Peloton? Ah, Nils Pollitt ist schon gar nicht so.
Ja, aber der ist schmal. Problem ist auch, wenn Mario Kummer vor mir fährt, profitiere ich bei meiner Breite nicht vom Windschatten. Mhm. Ich habe schon mal an Deutschlands schwersten Bergfahrer gedacht, Stefan Schreck. Mhm. Schreckus an dieser Stelle. Mhm. Mach dich bereit.
Deutschlands schwersten Bergfahrer.
Behauptet er selber von sich.
Ja?
Ja.
Toll, ist ein toller Titel. Ja. Finde ich stark. Finde ich sehr gut. Ja.
Aber das Schlimme ist, Schreckus ist schlank. Also er war auch damals schon schlank, aber es gibt irgendwie immer diesen. Also Schreckus oder Mario oder beide oder wir erhöhen auf zwei. Du kommst ja sicher mit irgendeinem Triathleten oder.
Auf
du,
gar keinen Fall.
Nein, du bist sehr wahrscheinlich wird Mark wird mitkommen.
Welcher Mark?
Ja, hier. Cat Marks.
Ach so, Mark Matthews.
Ja, genau.
Wegen Bier.
Ja. Das auf jeden Fall. An der Theke würde ich gewinnen. Weiß
nicht, ob er es bis zum Start schafft.
Ja, okay.
Ja, aber den bringe ich nur mit, wenn wir irgendwie ein vereinbartes Event haben, mittrinken. Aber das ist nicht gut, das macht man nicht. Das ist für die Öffentlichkeit. Wir haben Vorbildfunktion.
Nee, danach gibt es, glaube ich, Bier und Burger.
Optimal.
Also wir müssen nochmal, die Jungs machen ja einen eigenen Podcast.
Liebe Grüße.
Der Blattfuß-Podcast ist es.
Ja, und du kümmerst dich um Startplatz, ne?
Auf jeden Fall.
Okay.
Auch für unsere Adjutanten.
Auch, ja.
Und die Community darf abstimmen.
Wie viel Handicap ich bekomme und
ja, vor wir dir überlegen nochmal. Und Wetten werden angenommen und die werden alle für einen guten Zweck, Hunde, Kinder, irgendwas gespendet.
Ich sehe mich am Abend vorher auf jeden Fall in Kiel schon in irgendeiner, ist in Kiel, ne? Glaube ich.
Ich glaube, ja, irgendwo in Norddeutschland.
Theke sitzen und
so einen taktischen Masterplan zu machen?
Bier zu trinken.
Achso, ich dachte, du machst so ein neurowissenschaftliches Training mit Hansi Friedl, weißt du, dass der so.
Neuroathletik, ja.
Neuroathletik, genau.
Ja, genau, das so heißt einäugigen Ball fangen
und ja,
so.
Genau.
Ja, genau. Super. Was wirklich interessant ist. Also
ja?
Ich finde schon, dass es ganz gut ist, aber wir wollen jetzt nicht, wir wollen das erste Mal jetzt in diesem Podcast hier nicht abdriften.
Okay,
gut. Nicht, dass uns das passiert.
Okay.
Dann müssen wir aufpassen.
Nee, dann.
Müssen wir noch irgendwas zu Kreatin zusammenfassen?
Nee, ich finde, wer Fragen hat, soll die uns stellen.
Kreatin, also, Monohydrat supplementieren.
Genau.
3 bis 5 Gramm am Tag.
Genau. Wer sich nicht sicher ist, redet es bitte vorher mit seinem Arzt.
Unbedingt.
So nach dem Motto.
Also vielleicht sollte es eine kleine Notwendigkeit geben. Ne? Also für den Ultraradfahrer, der noch nie einen Antritt gemacht hat oder auch den nicht machen wird in naher Zukunft, kann man sich aus Geld sparen zum Beispiel und es vielleicht eher in andere Sachen investieren. Aber ansonsten fasse ich das zusammen als, gibt es durchaus sehr viele positive Effekte von Kreatin auf Leistungsfähigkeit, wenn es kurz und knackig wird. Gerade Kraftsport und so weiter ist eine Sache, funktioniert auf jeden Fall. Aber auch bei Ausdauerbelastung, wenn es irgendwie mal intensiver oder höher intensiv wird, vielleicht sogar in einen Sprint übergeht oder eine Attacke, kann es absolut Sinn machen.
Könnte es, um nochmal zurückzukommen zu meiner allerersten Frage vor gefühlt.
Die habe ich vergessen.
300 Minuten. Nein, also könnte es im Rahmen eines Ironmans.
Ja.
Wenn es zu einer Attacke kommt, im Laufen beispielsweise oder beim Radfahren, oder sind die so moderat, dass du sagst, Daniel, denk dran, die haben schon 30 Kilometer Laufen hinter sich. Wenn der eine den anderen übersprintet, dann funktioniert es nicht mehr so.
Ja.
Könnte es da, also nicht entscheidend sein, aber könnte es von einer gewissen Relevanz sein?
Ich glaube, oder die ist einzige schwierig Relevanz, die du für Kreatin in Bezug auf das, also wir schieben jetzt mal kurz beiseite und dann beantworte ich das. All das, was so, man findet ja ein paar Effekte von Kreatin auf die Regeneration. Mhm. Man findet ein paar Effekte auf die nachgelagerte Wiederauffüllung der Glykogenspeicher zum Beispiel, habe ich eben gesagt. Ne,
ja.
Im Zusammenhang aus Kohlenhydrat, Wasser, Kreatin als osmotisch aktiv und so. Also da zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass da die nächsten Jahre noch einiges in der Wissenschaft passiert. Wenn wir all das zur Seite schieben jetzt gerade, sondern wir kümmern uns nur auf im Rennen, also wirklich nur von Startschuss bis Ziellinie, dann würde ich sagen, hat Kreatin eigentlich nur an dem gleichen Punkt eine Daseinsberechtigung wie Bicarbonat auch und das beim Losschwimmen.
Spannend, ja.
Also vielleicht wirklich der absolut kurzfristige Start, also da, wo Kreatin dann helfen könnte, wirklich reinzuhacken.
Also
genau.
Schnips.
Die ersten 10, 15 Sekunden könnte das eine durchaus große Anteiligkeit haben. Erst dann kommt ja irgendwann die Anteiligkeit von Bicarbonat. Also es ist ja ein Laktatpuffer im besten Falle. Kann natürlich erst puffern, wenn Laktat produziert wurde.
Ist ein Laktatpuffer oder ein H-Ionenpuffer?
Ja,
H-Plus-Ionenpuffer.
Ist natürlich viel richtiger, aber lass mich ruhig schlecht dastehen, klar.
Einmal kommt.
Niemand
einmal.
Mag. Ist gut. ja, hast du völlig richtig. Und da könnte ich es mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt so kleinkariert wird und sagt, dass bei irgendeinem Wechsel in der Wechselzone das eine Relevanz hat.
Okay,
ich meine, wenn du jetzt vom Rad absteigst und du läufst in die Wechselzone rein, Ja, das ist mit Sicherheit auch was, wo die Glykolyse vorher nicht ordentlich angesprungen ist und dann auf den ersten Sekunden macht das. Jetzt muss man sich aber die Frage stellen, von wie viel zeitlichem Benefit sprechen wir
da? Entscheidender wäre es ja sehr wahrscheinlich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich mache mit meinem Athleten Krafttraining, also Maximalkrafttraining oder in irgendeiner Form Krafttraining und der kann dann aufgrund einer guten Ladung mit Kreatin im Endeffekt explosiver sein und dann mehr leisten im eigentlichen Sinne, dass das ihm ja nachher dann auch wieder was bringt. Das heißt also bei der Aufbau von Muskulatur oder von im Endeffekt von Maximalkraft oder von Kraft generell könnte es ja helfen, wenn es gewünscht ist.
Aber auch super wichtig, dann darauf zu achten, dass das eine chronische Supplementierung ist, weil wenn du das jetzt machst für die letzten zwei Krafteinheiten vor deinem Ironman, weil du denkst, du brauchst das für eine Runde Core-Training, und du nimmst dann die Wassereinlagerung mit, die sich einstellt in die Rennveranstaltung, dann ist wieder doof. Ne? Ja. Es geht halt schon auch mit einem Mehrgewicht einher. Also jetzt nicht auf Dauer, ne, wie ich eben erklärt habe, aber kurzfristig kann das halt schon mal sein. Deswegen würde ich jetzt nicht, also vielleicht muss man das auch nochmal deutlich sagen, aber was ich nicht machen würde, ist vor dem anstehenden Marathon oder dem Ironman jetzt gerade im Hochsommer erstmalig anfangen, Kreatin zu supplementieren und dann in Ladungsform. Das, da sehe ich keinen Benefit von.
Wird ähnlich erfolgreich sein wie Magnesium in Ladungsform, kurz
vor einem anständigen. Ist immer super, wenn ich keine Kontraktion haben möchte. Und das ist also dahingehend dann immer ganz, ganz klasse. Ne? Also wenn man Bock hat, dass die Muskulatur nicht arbeitet, dann immer unbedingt
Magnesium nehmen. Aber der Magen-Darm-Trakt, dann Magnesium nehmen.
Super, genau. Klasse.
Ja, es war doch wieder...
Hey, mega. Hat mir viel Spaß gemacht. Achso, ey, eine Sache will ich aber noch sagen. Guck mal, worüber wir noch nicht gesprochen haben.
Ja.
Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass, vielleicht kann man das nochmal verlinken auch, weil wir haben eben über, so haben wir eingeleitet, mit Kreatinin als Abfallprodukt.
Ja.
Worüber wir nicht gesprochen haben, ist über Kreatinkinase. Also das.
CK.
Ja, genau. Was ja nichts anderes ist als das Enzym, was eben an einem dieser Umbauprozesse von Kreatin beteiligt ist.
Aber das ist doch das, wenn der CK-Wert hoch ist, ist es nicht gut, weil du dann irgendwie eine muskuläre Überforderung hast oder irgendwas anderes.
Genau, richtig. Also gibt eigentlich...
Eigentlich sogar schon was Schlimmeres. Die muskuläre Überforderung wäre noch das Kleinste. Ich glaube, wenn CK-Werte erhöht sind und du hast eh schon ein schlechtes Blutbild, ist dein Arzt irgendwie...
Da macht er sich Sorgen. Genau. Und dann guckt er halt genauer hin und will auch noch wissen, welcher CK-Wert das ist, weil es gibt drei verschiedene.
Ah, okay.
Also wird immer gerne übergeordnet angezeigt als der CK-Wert, aber wenn man genauer reinblickt, hast du drei verschiedene, die einfach sich beziehen, entweder auf die Skelettmuskulatur, auf den Herzmuskel oder aufs Gehirn, was deine Diagnose deutlich differenzierter machen würde, wenn jetzt die Frage ist, wo ist irgendwas nicht in Ordnung? Und wenn du jetzt einen hohen sagen wir jetzt einfach mal Muskel-CK-Wert hast. Mhm. Das ist das, was du hast, wenn du hier gestern dir überlegt hast, spontan mal 8 Kilometer laufen zu gehen zum Beispiel. Ne? Und dann hast du völlig recht, wie du es gerade gesagt hast, entsteht halt diese Ausschüttung an Kreatinkinase immer dann, wenn muskuläre Verletzungen vorliegen. Also das, was wir als Muskelkater, um jetzt mal so die einfachste Form zu nehmen, bezeichnen würden. Ne? Wir haben kleine Mikroverletzungen der Muskulatur, was dann dazu führt, dass Kreatinkinase ausgeschüttet wird, ins Blut gelangt und da dann gemessen wird. Und durchaus ein sehr wichtiger Marker ist für eben die muskuläre Belastung. Hast du
ich glaube, man genau hat das früher immer ganz gern gemacht, wenn Marathonläufe waren. Man hat am Tag danach ein Blutbild gemacht, dann hat man sich den CK-Wert der Muskulatur angeguckt und hat gesagt, oh Gott, wie schlimm. Und nach 2 Tagen hat man gesagt, ja. Oder es ging dann, glaube ich, sukzessive, aber schnell runter.
Ja, ist aber, jetzt kann ich nicht das pauschal sagen, aber ich kenne einige, die das zum Beispiel in Spielsportarten als zur Belastungssteuerung auch nutzen. Einfach morgens Kapillarblut nehmen.
Okay.
Und dann gucken, wie der CK-Wert ist, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie jetzt gerade der auch dann Abbau wieder funktioniert hat oder vielleicht auch wie belastend das Spiel gewesen ist. Mhm. Funktioniert immer nur dann, wenn du so den interindividuellen Vergleich hast. Also macht nie Sinn, jetzt irgendwie die Mannschaft zu nehmen und zu sagen, der Einzelne darf erst wieder trainieren ab 5000 oder sowas in der Art. Einheiten pro Liter, glaube ich, ist die Angabe, pro Liter Blut, wenn ich nicht falsch bin. Aber durchaus ein ganz wichtiger Bodymarker, also der zumindest immer dann Relevanz bekommt, wenn es so um den Wiedereinstieg ins Training geht, in möglicherweise Vorbereitung auf ein Spiel direkt wieder nächste Woche, ne? Also dass du so dieses Wiederkehrende hast. Wenn du jetzt einen Ironman machst, kann es dir herzlich egal sein, ob das nächsten Tag 25 sind oder es hat meistens so eine gewisse Latenz, das muss erst ausgeschwemmt werden und so weiter. Aber du hast ja genug Zeit zur Regeneration, also musst dich ja nicht darum kümmern, dass du nächste Woche schon wieder irgendwas machen musst. Aber das ist ja auch immer so ein Marker, habe ich hier im Podcast schon mal eine Studie zitiert, wenn ich nicht falsch bin. Auch ein Marker, der sich selbst nach einem Ironman irgendwie nach kürzester Zeit wieder relativiert. Also für einen Ironman nicht so richtig kennzeichnend für die Belastung, die du da eingehst und die benötigte Regeneration. Also die liegt, glaube ich, auf anderer Ebene als jetzt rein bei der muskulären Verletzung.
Also ähnlich mit Blutalkohol.
Auch viel mental und so weiter und so fort halt, ne? Genau. Ja, aber Kreatinkinase wollte ich noch sagen. Also am Ende ein oder das Enzym, welches an einem Umbauprozess von Kreatin beteiligt ist und halt gleichzeitig ein wichtiger Biomarker ist für muskuläre Verletzungen. Das hast du genau richtig gesagt. Stark. In diesem Sinne.
Prima. Hm? Läuft.
Sind wir in Time, oder?
Ich glaube schon.
Hast rein.
Wir haben auch echt schnell gesprochen.
Ja, ja, aber das kann man sich verkürzt hier, verlangsamt anhören bei Spotify.
Geht es auch? Mhm. Ich kann immer nur schnell.
Schneller. Verlangsamen geht auch. Okay. Glaube ich. Bin mir nicht sicher.
Wir werden es nachliefern.
Und,
oder Max.
Max ist der hier die Arbeit machen muss. Genau.
Und Max sagt, es geht.
Okay, super.
Und wenn Max das sagt?
Ja. Ja, dann sind es halt auch 9 Goldmedaillen bei Olympia, wenn Max das sagt. So ist es.
Vielleicht sollten wir so eine eigene Rubrik, die Weisheiten des Max, machen.
Das können wir gerne machen.
Spotify geht langsamer und Marc Spitz hat 9 Goldmedaillen
gewonnen. Ja, das nehmen wir mit auf. Aber ich möchte trotzdem nochmal bestätigt haben, dass Michael Phelps, der erfolgreichste
Olympia. Es ging eigentlich mehr um den Cannabiskonsum, aber lassen wir das.
In diesem Sinne.
Gut.
Einen schönen Cannabiskonsum allen miteinander.
Genau.
Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne?
Ja, habt Spaß, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.